SWR 2 Zeitgenossen.
Für mich war die Mona Lisa wie Sex am Strand. Habe ich mir geiler vorgestellt. Damit hat er sicher vielen aus der Seele gesprochen, die die Mona Lisa mal in echt im Pariser Louvre gesehen haben und hat sie auch zum Lachen gebracht. Der Kunstkomedian Jakob Schwertfeger begeistert mit seinem Soloprogramm Ein Bild für die Götter bundesweit die Menschen, genauso wie mit seinen kurzen Videos auf Instagram, in denen er die Geschichte berühmter Kunstwerke erzählt. Lieber Jakob Schwertfeger, Sie sagen von sich selbst, Sie seien kunstsüchtig. Wie erlebt man als Kunstsüchtiger die Art Karlsruhe, auf der wir hier zu Gast sind?
Durchwachsen, um ehrlich zu sein. Also ich bin vor 2 Stunden angekommen und war erst ziemlich begeistert in der ersten Halle, weil ich war vor Corona schon mal auf der Art Karlsruhe und ehrlich gesagt, da war ich ein bisschen enttäuscht und in der ersten Halle dachte ich, oh nein, das ist super. Dann bin ich in 2 weitere Hallen gegangen und dachte, oh Gott, also da waren nicht so dolle Sachen. Insofern würde ich sagen, durchwachsen trifft es ganz gut.
Nur würden ja viele Leute sagen, Kunst ist Geschmackssache. Also wie unterscheiden Sie als studierter Kunsthistoriker zwischen spannender, guter Kunst und oh Gott, oh Gott?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, natürlich ist Kunst Geschmack und es gibt eben auch Werke, wo ich einfach sagen muss, es ist nicht mein Fall. Aber wenn ich in manche Hallen hier gehe und 6-mal Werke sehe, die 1:1 wie Gerhard Richter aussehen, aber nicht von Gerhard Richter sind, ich gehe mir und denke, wow, ein Richter, gehe und denke, oh, der Stil ist ja wahnsinnig ähnlich, dann würde ich sagen, das ist nicht mehr nicht so gut, sondern es ist einfach Ideenklau. Und dann bin ich der Meinung, das ist nicht so dolle. Und das habe ich hier leider ein paar Mal gesehen. Auch irgendwie so ein zusammengequetschtes Auto. Ist ja eigentlich cool, irgendwie ein Polizeiauto komplett zusammenzupressen. Denke aber, ja, hat der Künstler César halt auch schon gemacht. Und zwar nicht mit einem Polizeiauto, sondern mit einem anderen Auto. Da denke ich mir dann, da muss man es nicht studiert haben, um trotzdem zu sagen, naja, also so richtig dolle ist das nicht. Mhm. Und den 80. Andy Warhol-Abklatsch muss ich mir auch nicht geben.
Ja, Günther Uecker ist auch interessant. Da gibt es auch einen Nachahmer hier, der keine 50 Meter von den echten Ueckers weg ist und wirklich genau das Gleiche macht. Der Direktor der Albertina in Wien hat mir mal erzählt, als wir dort Museumscheck gedreht haben, wer was zum ersten Mal macht, ist ein Genie. Wer es nachmacht, ist ein Idiot. Kann man das so sagen?
Das ist ein ziemlich guter Vergleich. Ich sage immer, nachmachen ist keine große Kunst. Sonst wären Jurassic Park 2 und 3 ja gute Filme gewesen. Aber das waren sie nicht, weil sie einfach nur ein Abklatsch vom ersten waren.
Was macht spannende, gute Kunst aus? Also wir haben ja hier auch klassische, moderne. Ja. Man kann ja wunderbare Zeichnungen von Ernst Ludwig Kirchner kaufen für 35.000 Euro. Klar, das ist gute Kunst, aber das ist ja eigentlich nicht wirklich spannend, das hier zu finden. Was ist gute, spannende, auch neue Kunst?
Ich glaube, richtig gute Kunst macht aus, dass sie relevant ist, dass sie etwas entweder Themen anspricht, Blickwinkel auf Themen, auf gesellschaftlich wichtige Diskurse wirft oder, wenn sie ästhetisch ist, neue Wege beschreitet, mutig ist. Ja, Jackson Pollock zum Beispiel hat Farbe gedrippt, muss man sagen, haben andere vor ihm in anderer Form auch schon gemacht, aber hat dadurch was Neues gemacht. Also es muss nicht immer nur mich irgendwie komplett anfassen in dem Sinne, dass ich sage, okay, das gerade, keine Ahnung, geht's um Sexismus oder sowas, hochrelevante Themen, sondern es kann auch ästhetisch neue Wege beschreiten. Aber ich glaube, wenn man sagt, irgendwie, es muss in diesem Kosmos relevant und neu sein, innovativ und am Ende, wenn ich sage, was gute Kunst für mich ist, mich muss sie berühren auf irgendeiner Ebene. Und das geht mir bei manchem Kitsch eben nicht so. Und ich habe mich zum Beispiel in ein Werk hier vorhin total verliebt von Emil Schumacher. Das ist ein sehr unbekannter, also glaube ich vielen Leuten nicht allzu bekannter Künstler. Stand davor, war kein Preis daneben und habe danach gefragt. Und er kostet leider 390.000 Euro. Insofern, falls jemand die für mich über hat, gerne.
Also man kann ja schon fündig werden. Die Direktorin der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe hat in unserem SWR-Magazin Kunst erzählt, dass sie hier schon einiges gekauft hat. Für sich privat, aber auch für die staatliche Kunsthalle. Also man kann hier schon Entdeckungen machen. Und man sagt auch, das ist eine gute Einstiegsdroge, diese Kunstmesse und Kunstmessen überhaupt. Ist das so, dass manche dann hier ein kleines Werk kaufen und dann vielleicht an die Kunst so rangeführt werden?
Also ich kann nicht für Leute sprechen, die sich Kunst kaufen, das kann ich mir nicht leisten. Aber ich glaube, Messen sind ein sehr, sehr guter Einstieg, um sich mit Kunst zu befassen, weil man hier unglaublich gut rumschlendern kann. Also ich weiß nicht, wie viele Galerien hier insgesamt ausstellen, ein paar hundert auf jeden Fall. Und sonst geht man ja in eine Galerie oft rein und fühlt sich erstmal so ein bisschen beklemmt. Also wenn man Glück hat, guckt der Galerist oder die Galeristin kurz vom MacBook hoch, aber eigentlich wird man so taxiert und hat das Gefühl, okay, die sehen mir an, ich kann mir das hier nicht leisten und ich gehöre hier nicht hin. Und irgendwie ist es auch komisch, in so eine Galerie reinzulaufen. Hier ist alles offen. Ich kann einfach rumlaufen, mir alles kurz mal angucken, überall reinstibitzen. Niemand quatscht mich an, wenn ich das nicht will und kann mich hier super frei bewegen. Und deswegen, ich möchte auch gar nicht so elitär klingen, dass ich das hier alles schlecht finde. Ich finde, um mit Kunst sich das erste Mal zu befassen oder vielleicht früh, ist es super. Und auch für mich, um mir einen Überblick zu verschaffen, was ist in der zeitgenössischen Kunst gerade aktuell? Weil vieles, was man auf Kunstmessen sieht, sieht man 2-3 Jahre später in Museen dann zum Beispiel.
Nur ist der Kunstmarkt ja ziemlich überhitzt. Es werden unglaubliche Preise bezahlt für die Werke mancher Künstler einerseits. Andere Künstler können sich Kunst überhaupt nicht leisten. Es reicht nicht mal zum Leben. Wie beurteilen Sie den Kunstmarkt? Ist das was, was wir so brauchen? Oder ist es was, was eigentlich verabscheuungswürdig ist, wie es die ganzen Gruppen, die jetzt auf der Documenta Dinge zeigen, wo die meisten Kunstexperten sagen, das ist gar keine Kunst, den Kunstmarkt verteufeln?
Also ich glaube, man muss da ein bisschen differenzieren. Das, was man immer in den Medien sieht, sind ja diese unfassbaren Rekordpreise. Das ist aber nur ungefähr 10% des Kunstmarkts, eigentlich nur 5. Also 90% des Kunstmarkts oder 80, ich weiß gerade nicht ganz genau, sind unter 10.000 Euro. Das muss man sich erstmal klar machen. Und wenn wir dann in hoher preisige Kunst gehen, da hat das ehrlich gesagt mit Geschmack und solchen Sachen überhaupt nichts mehr zu tun. Das sind schöne Aktien. Ich kann mir ein Bild hinhängen und das ist cooler, als wenn ich irgendwas in so ein Aktiendepot packe, weil ich mir das an die Wand packen und damit angeben kann, wenn ich Besuch kriege. Aber das sind reine Spekulationsobjekte. Das ist völlig losgelöst von klassischen Wertmaßstäben, so wie es Bitcoin genauso ist. Gut, jetzt ist Bitcoin abgeschmiert. Freue ich mich tierisch drüber, aber ist ein anderes Thema. Aber NFTs zum Beispiel sind ja auch jetzt sowas, Non-Fungible Tokens, basieren ja auch auf der Blockchain-Technologie. Ich kann Kunst quasi jetzt anders speichern. Und genau da hört es auch auf. Was damit gemacht wird mit NFTs, ist komplett beliebig. Und was da jetzt hochgeht oder nicht, das folgt völlig anderen Mechanismen.
Das ist reiner Markt eigentlich, reine Spekulation. Manche fragen sich, was ist der Sinn von diesen NFTs? Da werden ja Kunstwerke dann in Teile digital aufgeteilt. Ich glaube, das Munch-Museum in Oslo hat sich so zusätzliches Geld verdient. Da kann ich also digital 2 Quadratzentimeter Munch besitzen. Aber nur digital. Was habe ich da davon? Außer, dass ich damit spekulieren kann, weil es vielleicht kostbarer wird. Nichts, oder?
Nee, das haben sie ja auch mit Klimt gemacht, mit diesem Kuss von Klimt in der Albertina. Da konnte man das zum Valentinstag kaufen. Ich glaube, ein so ein kleiner Pixel Klimt hat dann irgendwie 500 oder 1000 Euro gekostet. Ich weiß nicht, ob meine Freundin sich jetzt darüber so gefreut hätte. Nein, es ist super schwer zu beurteilen. Es ist halt noch eine ganz neue Technologie. Aber ich denke mir so ein bisschen, NFT ist eigentlich nur eine Art und Weise, Dinge zu speichern. Das ist nur, weil ein Bild Öl auf Leinwand gemalt ist, ist es weder toll noch schlecht. Das ist dann, was man damit macht. Und genauso ist NFT eine neue Technologie. Für was sie benutzt wird, das müssen dann Künstlerinnen und Künstler entscheiden. Aber das heißt noch lange nicht, dass es gut ist.
Sie haben gerade auch gesagt, eine Kunstmesse kann eine Einstiegsdroge sein, kann der Einstieg in die Kunst sein. Was ein wunderbarer Einstieg sein kann, sind Ihre kurzen Instagram-Videos.
Ja, natürlich.
Wo Sie in einer Minute erzählen, was es mit einem Kunstwerk auf sich hat. Zum Beispiel mit dem blauen Pferd, mit dem berühmten.
Ja.
Sie erzählen eigentlich die Fun Facts drumherum und nicht das, was kunsthistorisch relevant ist, oder? Das ist der Ansatz.
Nee, ich glaube beides. Also ich hole die Leute rein über Fun Facts. Ne? Also indem ich zum Beispiel bei dem blauen Pferd von Franz Marc sage, das wurde bespuckt und gehasst. Dann würde man ja erstmal sagen, das blaue Pferd von Franz Marc ist, glaube ich, vielen Leuten haben es vor dem inneren Auge, das ist doch so ein klassisches Kalendermotiv, wie kann denn das sein? Mhm. Also ich schaffe irgendwie ein Intro, wo man sagt, irgendwas ist anders, irgendwas catcht mich hier. Und dann versuche ich mit Humor und irgendwelchen kleinen Mini-Sketchen die Leute bei der Stange zu halten und aber auch Wissen mitzutransportieren. Ich glaube nur, ich habe lange Führung im Museum gegeben, Leute interessieren sich nicht für Fakten. Also ob ich jetzt sage, Van Gogh hat bis dann und dann gelebt, interessiert niemanden. Dass er sich das Ohr abgeschnitten hat, oh ja, das interessiert Leute sehr wohl. Und so versuche ich über Kunst natürlich auch zu sagen, Franz Marc war beim Expressionismus Anfang 20. Jahrhundert. Das reicht aber vielleicht als Info, um das Werk einzuordnen. Und dann gibt es aber Fun Facts dazu und Stories. Ich glaube, wir alle wollen Stories hören. Wir sind gelangweilt von Fakten. Wir haben Bock auf Geschichten, jeder Mensch. Und die versuche ich zu erzählen und das mit Humor zu machen und darüber vielleicht einen Zugang zu Kunst zu schaffen, der weniger elitär ist. Also ich versuche zum Beispiel, keine komplizierten Fremdwörter zu benutzen, die ich selber nachgucken müsste. Ja, da habe ich keinen Bock drauf. Ich will, dass die Leute das verstehen, weil Kunst ist, ich glaube, Kunst ist gar nicht elitär. Sie wird nur wahnsinnig elitär gemacht. Und das finde ich schade und das will ich einreißen und ändern.
Aber hat sich da nicht unglaublich viel gebessert? Man muss ja sagen, Sie haben selber Kunstgeschichte studiert und haben am Frankfurter Städel eben eine sichere Stelle gehabt und haben die aufgegeben. War es so schlimm dort? Also eigentlich, wenn man am Städel ist, dann sagt man, okay, da bleibe ich jetzt bis zur Rente.
Das ist richtig. Das hätte ich wahrscheinlich auch machen können. Ich habe am Städel-Museum tatsächlich genau daran eigentlich gearbeitet, Kunst zugänglicher zu machen. Also ich habe an digitalen Projekten gearbeitet. Wir haben zum Beispiel ein Computerspiel für Kinder gemacht. So, das hätte ich mir auch nie träumen lassen, mit einem Kunstgeschichtsabschluss an einem Computerspiel zu arbeiten. Das war schon lustig, als ich zu meiner Mutter dann irgendwie meinte, hier mal, guck mal, hat sich schon gelohnt, früher Computer zu spielen. So, jetzt mache ich das beruflich. Wir haben einen Online-Kurs gemacht für Kunst, wo wir Kunst mit Filmen, auch mit Games und so erklärt haben. Wir haben Ausstellungsvorbereitungskurse quasi gemacht, wo man sich im Vorfeld einer Ausstellung digital informieren kann. Solche Sachen. Das sind alles Sachen, die auf jeden Fall den Zugang zu Kunst verbessern. Ich glaube trotzdem, ich bin sehr, sehr viel in Museen. Also, wenn Sie meinen, ich wäre kunstsüchtig, ja. Also, ich bin 3-4 Mal die Woche in Ausstellungen. Und da sehe ich natürlich viel und lese mir immer die Texte durch. Und ich habe das schon oft noch, dass irgendwie, letztens habe ich einen Satz gelesen, da fiel russischer Konstruktivismus, Suprematismus und Destyle in einem Satz. Ich glaube, kaum jemand könnte mir diese drei Begriffe auf Anhieb erklären. Und dann denke ich, das soll ein Text für Laien sein? Willst du mich verarschen?
Aber trotzdem, glaube ich, ist es besser geworden. Also ich bin seit 13 Jahren mit dem Museumscheck auf Dreisatz in Kunstmuseen.
Es ist besser geworden, aber immer noch nicht gut.
Und die Kuratorinnen, die jetzt dran sind, die Direktorinnen, die jetzt dran sind, die versuchen, verstanden zu werden. Früher musste man, wenn man die befragt hat, immer noch mal nachfragen und hat dann nur die Antwort auf die Nachfrage gesendet. Und heute kriegt man sofort Geschichten erzählt und kriegt in einer klaren Sprache Dinge erzählt. Und wenn Museen neu gestaltet werden, finde ich sehr auffällig, dass intensiv an den Texten gefeilt wird, dass die wirklich versuchen, es anders rüberzubringen. Es ist immer noch in Teilen zu akademisch, aber ich glaube schon, die Kunstwelt, die Museale zumindest, will verstanden werden inzwischen. Oder sagen Sie, das ist immer noch viel zu wenig?
Nee, ich glaube schon, es ist besser geworden, es ist mehr geworden, aber man kocht schon sehr viel immer noch das im eigenen Süppchen irgendwie rum. Ich merke das ja zum Beispiel bei Live-Shows. Also ich stehe ja sehr, sehr viel auf der Bühne eben vor Publikum, das kein kunstaffines Publikum ist. Das glaube ich nämlich. Ich glaube, alle hier, die auf diese Messe kommen, sind ja kunstaffin. Die haben ja zumindest mal den Namen Da Vinci gehört oder Picasso. Gut, haben jetzt viele. Aber bei Live-Shows zum Beispiel sind Leute, die interessieren sich gar nicht für Kunst. Und da frage ich oft ins Publikum, kennt jemand von euch Marcel Duchamp? Der hat das Pissoir 1917 ausgestellt, in der Kunstgeschichte ein Riesending. Da melden sich von 500 Leuten 3 Leute. Das heißt, viele, viele haben von dem, was man, gerade wenn man das studiert hat, man bewegt sich schon im Elfenbeinturm und denkt, ja klar, Marcel Duchamp kennt jeder. Nein, den kennt eigentlich niemand. Und das finde ich immer schon auch sehr erdend. Im Publikum frage ich oft, ob Leute gewisse Künstlerinnen und Künstler kennen und merke, nee. Und dann denke ich, gut, dann muss ich sie, glaube ich, noch mehr basic erklären und mir noch mehr Mühe geben und kann einen Begriff wie russischer Dekonstruktivismus nicht so stehen lassen. Ich bin nämlich der Meinung, wenn du nicht in der Lage bist, das in 2 Sätzen zu erklären, dann hast du selber gar nicht so richtig verstanden.
Ja, das ist wahr. Das ist eigentlich auch eine Aufgabe von Kulturjournalisten, die Dinge so zu vermitteln, was sie aber auch nicht gerne tun, weil sie sich im Elfenbeintürmchen auch häufig sehr, sehr wohl fühlen. Gehen wir nochmal zurück auf die kurzen Videos, die ich mit Freude immer auf Instagram anschaue. Zum Beispiel Raphaels Engel auf der Sixtinischen Madonna ist auch so ein wunderbares Ding. Diese Engel, die man auf Kaffeetassen kennt, auf Servietten und ich weiß nicht wo überall die zu haben sind. Die sind auch was ganz Besonderes. Die haben sie auch vorgestellt darin.
Ja, weil ich irgendwie dachte, diese beiden Engel kennen wirklich alle, also sind auf jedem Christstollen drauf, auf Sekt, auf sonst was, aber kaum jemand weiß, dass die nur ein Detail sind von diesem Riesenbild von Raphael, und dass das dann auch, also die Sixtinische Madonna, und dass das Bild dann auch noch in Dresden hängt, in Deutschland. Und dann sind so Sachen bei der Recherche, dass ich dann so eine Postkarte finde aus Florenz mit diesen beiden Engeln drauf. Ich denke, hä, die hängen doch in Dresden, was für ein geiler Fehler. Oder mein Lieblingsgegenstand, den ich gefunden habe, das waren Schuhe, Regenschirme, aber mein Lieblingsgegenstand, auf dem die Engel sind, ist Erotikbrot. Was zur Hölle ist das? Das habe ich gesehen in einem Katalog und habe gedacht, wie herrlich, wie schön, das ist Gold. Wenn ich so, das ist Comedy-Gold, da muss ich mir gar keinen Witz mehr ausdenken, der Witz ist ja schon da. Und das finde ich großartig, deswegen suche ich einfach, ich glaube, ja, viel Arbeit an diesen Videos ist genau diese lustigen Sachen zu finden. Und das Erotikbrot, das liebe ich, ich will das unbedingt haben.
Und der Dürerhase, den wir ja auch alle kennen, auch, den habe ich schon als Kind gesehen auf Osterservietten, ne, den Dürerhasen.
Ja, der ist ja auch großartig natürlich. Der bietet ja auch Futter ohne Ende. Da habe ich zum Beispiel bei der Recherche, bin ich in irgendeinem Kunstblog darüber gestoßen, dass ein Kurator eben sagt, ja, ich habe die Haare auf dem Hasen gezählt, so viele sind das gar nicht. Ohne dann die Frage zu beantworten, wie viele es sind. Und dann habe ich halt so einen kleinen Sketch gemacht, habe irgendwie, dass einer ein Telefon am Ohr hat und die Frau irgendwie anruft nach dem Motto, ey, wann kommst du heute Abend nach Hause, Schatz? Und er sagt, tut mir leid, ich bin an einer riesig großen Sache dran. Ich zähle diese Haare von dem Hasen. Das sind einfach Sachen, die ich finde, irgendwie bei der Recherche und dann denke, okay, wie kann man die in Humor übersetzen? Und dafür ist der Dürerhase natürlich auch hervorragend.
Genauso wie die Botticelli-Venus, ist auch so ein Ding, das jeder kennt, ne?
Das stimmt, ja.
Also es gibt viele Möglichkeiten, Fun Facts zu erzählen. Beim Dürerhasen ist natürlich auch spannend, das habe ich gelernt, in der Albertina, wo er ja zu Hause ist, dass es damals ja noch keine ausgestopften Tiere gab. Das heißt, Dürer muss einen lebenden Hasen gemalt haben. Aber wie malt man einen lebenden Hasen? Tot kann er auch nicht gewesen sein, hätte er ihn nicht so aufs Papier bringen können.
Aber in seinem Auge spiegelt sich ja ein Fenster. Also ja, es muss ja ein Indoor-Hase gewesen sein.
Ein Indoor-Hase.
Ja, wahrscheinlich so ein sehr, sehr gut gezähmter Haushase einfach.
Und es hat damals noch niemand vorher, und das ist eben das Genie und nicht der Idiot, der es nachmacht, es hat noch nie jemand vorher einfach so ein lebendes Tier gemalt. Niemand hat das gemacht vorher. Und viele haben dann über Jahrzehnte, viele Funfacts für dich, ihr hört ganz aufmerksam zu, haben dann über Jahrzehnte nur diesen Hasen nachgemalt oder gezeichnet, weil sie das so toll fanden. Also okay, da gibt's, die Kunstgeschichte ist voll von solchen Dingern. Es wird nur viel zu selten erzählt. Und da sind sie wirklich eine Ausnahme, die das tut. Das finde ich großartig. Aber jetzt möchte ich noch mal kurz zurückgehen. Sie haben Kunstgeschichte studiert. Das heißt, Sie sind früh offensichtlich für Kunst begeistert worden, was ja viel zu wenig gelingt. Wir wissen zwar inzwischen in den Schulen, wäre eigentlich Kunst, Musik und Sport das Wichtigste überhaupt an Fächern, aber gerade in der Pandemie waren die jetzt alle erledigt und tot und finden in den Stundenplänen auch ganz wenig statt. Dabei sagen Hirnforscher, Bildungsforscher, damit schafft man die Menschen, die wir in Zukunft auch im Arbeitsmarkt brauchen, die kreativen Teamworker und nicht, indem man Mathematik bimst und Informatik bimst und. Wie sind Sie für die Kunst begeistert worden, zum Kunstjunkie geworden? Waren das die Eltern?
Also der Kunstunterricht war es definitiv nicht. Das war für mich kein Gehirnjogging, sondern das war, ah geil, Doppelstunde rumhängen und ein bisschen rumpinseln. Also ich hatte leider nicht so dollen Kunstunterricht. Schön, wenn sich das jetzt ändert. Ich glaube, bei mir war es tatsächlich viel die Familie. Also mein Opa war Künstler. Das war immer präsent irgendwie. Und ich war als Kind auch auf den Ausstellungseröffnungen von meinem Opa immer, ich weiß noch, da stand ich mal als kleiner Junge, der hat so abstrakt gemalt. Und dann meinte ich ganz laut vor so einer Gruppe Leute, die dann vor so einem Bildschirm so, Opa, warum malst du eigentlich nur Krickelakrack? Also ich war irgendwie immer viel damit umgeben. Und ehrlich gesagt, so richtig gejuckt hat es mich nicht. Ja, war halt Zeug, das an den Wänden hing. Und dann war ich mit 15, 16 im Van Gogh Museum in Amsterdam. Da wollte ich mich erwachsen und wichtig fühlen. Mhm. Und dann bin ich da reingegangen. Und dann habe ich vor einem Bild gestanden, Blick auf Auvers hieß das, und sehr unbekanntes Werk von Van Gogh. Und da hat es plötzlich Bumm gemacht. So, da habe ich das Bild gesehen und habe irgendwie gedacht, oh, das ist irgendwie irre gemalt. Das hat irgendwie eine Wahnsinnsdynamik. Da ist eine Welt, also der malt nicht nur die Welt, sondern wie der das malt, da ist eine ganze Welt nochmal dahinter. Und das war, glaube ich, der Punkt. Und dann bin ich da begeistert durchs Museum und dann mit 16, 17, 18 wirklich andauernd durch Deutschland gefahren, habe mir alle Ausstellungen angeguckt. Es gab einen Raum im Sprengelmuseum in Hannover, ich komme aus Hannover, gab es einen Raum von James Turrell, das war ein ganz dunkler Raum und wenn man lange drin gesessen hat, so eine Viertelstunde, wirklich war stockdunkel, dann hat man so einen hellen Kreis gesehen, weil ein ganz bisschen Schwarzlicht da war. Da habe ich mich ehrlich gesagt in Doppelstunden gerne reingesetzt und geschlafen. Das war ein ganz hervorragender Raum, aber ich war wirklich einfach tierisch viel im Museum und dann war irgendwie klar, ich muss Kunstgeschichte studieren.
Ja, und der Drang war dann nicht, das will ich auch machen, sowas, was Menschen so berührt, sondern Doch. Ich will was drüber wissen?
Ich glaube schon. Also es war schon viel ausprobieren. Ich habe irgendwie viel gemalt, ich habe auch Bildhauerei mal probiert. Ich habe, glaube ich, alle Medien durch, um dann zu merken, nein, ich habe kein Talent. Ich sollte das nicht machen. Und habe dann irgendwann gemerkt, das Performen ist mein künstlerisches Medium. Auf der Bühne sein, Leute entertainen. Das macht mir unendlichen Spaß.
Nun muss man sagen, bevor Sie zum Kunstcomedian geworden sind, waren Sie ja auch schon als Battle-Rapper erfolgreich. Ja. Das müssen wir vielleicht kurz erklären, was ein Battle-Rapper ist und vielleicht auch manchen nochmal erklären, was ein Poetry-Slammer ist. Das ist eigentlich relativ ähnlich, nur dass beim Battle-Rapper mehr Rhythmus drin ist, oder?
Oh,
ist
der wenn Sie Leute fragen, das ist ein gigantischer Unterschied.
Okay.
Also genau, das waren so meine Anfänge auf der Bühne, die ich parallel zum Studium quasi gemacht habe. Battle-Rap ist, vielleicht kennen manche den Film 8 Mile mit Eminem, stehen sich zwei Leute gegenüber und beleidigen sich aufs Härteste, aber alles ist gereimt und es geht quasi um extreme Schlagfertigkeiten. Das ist wirklich ein direkter Zweikampf, also eigentlich Boxen mit Worten. Das habe ich gerne gemacht und dann habe ich parallel Poetry Slam gemacht. Es ist, man sagt immer, moderner Dichterwettstreit. Wenn man das einem Battle Rapper sagt, rastet der aus. Und da liest man einfach Texte vor. Also man hat 6-7 Minuten auf der Bühne Zeit, liest einen Text, ob der lustig ist, ernst, gereimt, nicht gereimt, ist völlig egal. Und das Publikum bewertet es mit so Wertungstafeln in der Regel. Und das beides habe ich gemacht. Das waren so meine Anfänge auf der Bühne, bis ich dann rüber ins Kabarett Stand-Up-Comedy gegangen bin.
Und da war es auch noch nicht der Kunstcomedian? Oder haben Sie da schon angefangen, Kunst zu thematisieren für die Bühne?
Ich hatte es immer mal wieder so kurz drin, aber ehrlich gesagt war das dann so vor 4 Jahren, als ich meine Agentur gefunden habe. Und meine Managerin hat einfach zu mir gesagt, hier Jakob, du hast voll Ahnung von Kunst und du kannst Leute entertainen, warum bringst du das nicht zusammen? Also da muss ich ehrlich sein, die Idee, Kunstcomedy zu machen, war nicht meine, sondern ihre. Und dann habe ich gesagt, ey du, ja, gute Idee, lass uns das versuchen. Und das war eine gute Idee. Also es macht mir immer noch tierisch viel Spaß.
Und es ist wahrscheinlich mit deutlich mehr Sexappeal ausgestattet, als zu sagen, ich bin Kunsthistoriker. Da haben Sie mal gesagt, dass wenn man das auf einer Party sagt, kommt betretenes Schweigen.
Ja, ich glaube, noch schlimmer ist nur zu sagen, ich studiere BWL. Das ist auch ein Konversationskiller. Nee, genau, also es beeindruckt jetzt Leute oft nicht so sehr, wenn man sagt, ich habe Kunstgeschichte studiert.
Aber warum eigentlich? Da weiß ich doch, da ist jemand, der kann mir unendlich viel interessante Dinge erzählen.
Ich glaube, weil viele Menschen, die das studieren, dröge sind oder weil das sehr damit assoziiert wird. Wenn ich zum Beispiel Leuten erzähle, hier, ich habe Kunstgeschichte studiert, dann sind die immer, ja, komm, bla bla. Wenn ich den aber ins Museum mitnehme und sage, guck mal hier, bam, 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 und denen eine Führung gebe, was ich immer mit extrem viel Herzblut mache, dann sind plötzlich alle, oh, Kunst ist ja doch cool. Weil, glaube ich, leider, Kunst kein sonderlich cooles Image hat. Das ändert sich jetzt langsam, dass die ganzen Hipster auch zu Ausstellungseröffnungen gehen und so. Aber eigentlich hat Kunst jetzt nicht den super coolen Ruf. Was schade ist. Ich arbeite hier dran, das zu ändern.
Ja, aber in der Kunstszene tun doch alle super cool. Also wenn man mal auf einer Vernissage war, dann sieht man lauter coole Gestalten in coolen Klamotten, die sich cool unterhalten.
Ja, genau, das ändert sich langsam, wobei da auch die coolen, also ich finde ja, stylmäßig sind Ausstellungseröffnungen absoluter Traum als Comedian. Da laufe ich durch und denke, okay, geil. Das kann ich mir ja noch nicht mehr ausdenken, wie die Leute da rumlaufen. Ich habe eine sehr schöne Fotoserie gemacht, wo wir hier auch gerade auf der Kunstmesse sind. Die hieß Hässliche Schuhe auf der Art Basel. Und die war reichhaltig, weil Schuhe kann man ja immer easy so fotografieren. Und so ist es, glaube ich, mit Outfits in der Kunstwelt schon relativ viel, dass da Leute auch durchaus mit ihrem Outfit zeigen wollen, guck mal, ich mache was mit Kunst und ich tue alles dafür, damit du das auch ja erkennst.
Ist es das, was dann vielleicht die normalen Menschen abschreckt?
Vielleicht auch. Ich glaube, hauptsächlich belustigt das die normalen Menschen einfach, dass sie sich das angucken, so wie ich. Und ich denke, du siehst einfach mega bescheuert aus, aber denkst, du bist unfassbar cool.
Was müssen die Museen anders machen, um mehr Menschen zu erreichen? Ich meine, es muss ja im Grunde über die Kinder laufen. Und Kinder, ich sehe ganz oft, wenn wir in den Museen drehen, sehe ich die Kinder mit Schulklassen da. Die Museumspädagogik ist sehr gut geworden. Da passiert unglaublich viel. Und ich habe immer den Eindruck, die haben auch richtig Spaß. Also muss ich die dann eigentlich, wenn die mal da einen schönen Vormittag im Museum hatten, nur so dazu kriegen, dass sie vielleicht dann ihre Eltern noch ins Museum ziehen und dann weiter auch ein gutes Angebot bekommen, oder? Zum Beispiel ein Computerspiel, wie Sie es entwickelt
haben. Genau, zum Beispiel. Also ich glaube, genau, die Museumspädagogik ist echt in vielen, vielen Orten, wird auch immer wichtiger. Das finde ich super. Und ich freue mich über jede Schulklasse, die im Museum ist. Ich glaube, dass Museen auch noch mehr Instagram und Social Media spielen und vielleicht ein bisschen mehr verstehen sollten. Weil einfach nur ein Bild posten, wie viele, viele Museen das machen. Immer nur irgendein Meisterwerk und dann irgendeinen langweiligen Satz, meistens den Labeltext, also den Text, der quasi auf den kleinen Schildchen daneben steht. Das ist, glaube ich, nicht der Weg, sondern Social Media kann man ja so geile Geschichten erzählen, so viele spannende Zugänge schaffen. Das wird noch nicht so spielerisch behandelt. Und ich glaube, um mehr Menschen ins Museum zu kriegen, muss man die Leute noch mehr abholen, wo sie stehen. Noch mehr in ihrem Alltag abholen und vielleicht auch Zugänge schaffen, zu sagen, ey, dieses Bild hat was mit deinem Alltag zu tun, weil. Also, keine Ahnung, zum Beispiel ein Bild im Städelmuseum, das ist ein Brautwerbebildnis, das wurde verschickt, damit ein Bräutigam das an potenzielle Bräute schicken kann und die sich den schon mal angucken können vor 500 Jahren. Wenn man dann sagt, ja, guck mal, ist wie Tinder heute. Bam, direkten Zugang geschaffen. Und ich glaube, also ich denke mir oft, boah, Museen sind richtig teuer. Mir ist völlig klar, die werden super subventioniert und ich finde das auch richtig. Aber damit Leute da reingehen, wenn ich teilweise 12, 16 Euro zahle, puh. Also ich finde so eintrittsfreie Tage mega gut oder das Modell aus England, dass Museen einfach umsonst sind, außer die Sonderausstellungen, finde ich mega gut. Dass das sehr komplex zu finanzieren ist, ist mir auch klar, würde aber noch mal viel mehr Leute ins Museum locken, glaube ich.
Sehr interessant ist ja, ich habe schon mit vielen Museumsdirektorinnen und Direktoren über dieses Thema gesprochen. Ich sehe es ganz genauso. Das englische Modell ist wunderbar, weil wenn ich in Museen bin, dann ist es immer so, die ständige Sammlung ist leer und die Sonderausstellung ist voll. Und wenn ich es so machen würde wie in Großbritannien, dann hätte ich auf einmal in der ständigen Sammlung, hätte ich dann viele Besucherinnen und Besucher, weil das kostet nichts. Und es gab ja Experimente, zum Beispiel in Essen, wo es ein Jahr gesponsert wurde, da mussten die Führungen komplett umgestellt werden, weil auf einmal waren lauter Menschen im Museum, die vorher noch nie da waren. Gut. Also man konnte nichts voraussetzen und Gut. Alle haben umgelernt und eine andere Vermittlung sich drauf geschafft.
Und was ich auch noch glaube, was die Leute sehr viel mehr in Museen locken würde, ist Humor. Weil Museen trauen sich nicht, lustig zu sein. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wenn man Museen damit kommt, zu sagen, ey, lass das mal lustig oder ein bisschen provokant formulieren. Nein, 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 das darf alles nicht sein. Und ich glaube, Humor schafft ja, das habe ich bei Führungen immer wieder gemerkt, wenn ich den Leuten witzige Sachen erzähle, da gehen die Augen auf, da hören sie zu. Und dann kann ich wie so ein Parasit auf den Humor das Wissen gleich mitliefern. Und das sage ich nicht nur, weil ich Comedian bin und weil ich will, dass Leute sagen, oh, Humor, wir sollten Jakob Schwertfeger buchen, sondern weil auch natürlich, aber weil ich glaube, dass Humor so viele Türen öffnet. Wenn wir lachen, mögen wir die Person oder das Thema ja sofort. Das schafft so viel Sympathie. Und da, glaube ich, könnten Museen aus meiner Sicht einfach ein Ticken mutiger sein. Mhm. Sagen, komm, wir machen mal was Witziges. Zum Beispiel diese Thyssen-Kunst oder so hieß es im ersten Lockdown, wo Leute mit Alltagsgegenständen Meisterwerke nachgebaut haben. Das war ja ein Riesenhype. Das hat dem Museum 100.000 an Followern beschert. Geile Idee. Könnten jetzt andere sagen, ja, aber ist nicht so inhaltlich. Scheiß drauf. Die Leute kriegen einen Zugang zu Kunst. Wie gut. Was für eine Mega-Aktion. Und sowas, glaube ich, würde ich mich freuen, wenn das mehr passieren würde.
Und es ist ja, sagt einem jeder Hirnforscher, was ich mit Freude lerne, das merke ich mir auch. Das heißt, die gute Geschichte, die ich spannend finde, die erzähle ich vielleicht sogar weiter. Und wenn ich über was gelacht habe, dann merke ich mir das auch viel leichter als irgendwas Staubtrockenes. Aber selbst wenn die Führungen in Museen noch nicht so perfekt sind, habe ich doch das Gefühl, man kriegt über eine Führung so viel mehr mit. Also wäre der Rat an alle, die in ein Museum gehen, nicht einfach durchlaufen und schnell alle Räume abhaken, sondern lieber eine Führung machen oder den Audioguide nehmen. Ich weiß nicht, ob Sie die öfter aufsetzen. Auch da ist ja einiges passiert.
Ja, da bin ich ganz schlimm. Ich nehme nie eine Führung und einen Audioguide und Okay. Lehne das so voll ab und ich weiß, es ist falsch. Aber da bin ich irgendwie so, nee, ich will alleine durchs Museum laufen. Ich will mir das hier alles selbst erschließen. Da bin ich, glaube ich, selber das Problem. Die Audioguides sind tatsächlich deutlich die sind sehr, sehr verständlich oft. Und was ich finde, was total wichtig in Ausstellungen ist, sind Wandtexte. Dass mir im besten Fall, gerade gibt es eine ganz tolle Ausstellung in Potsdam im Museum Barberini über abstrakte Kunst. Da ist in neben jedem Werk ein kleiner Text, wo ich denke, danke, ganz viel wusste ich auch nicht. Mega. Finde ich großartig. Und das ist, glaube ich, das ist leider nämlich auch in vielen Museen wieder Mode geworden, dass es aus ästhetischer Sicht schöner ist, leere weiße Wände, am besten noch nicht mal kleine Schildchen neben den Bildern, alles weiß und alles clean. Und ich denke mir, ja, aber damit schießt du dir irgendwie selbst ins Knie, weil niemand versteht, was hier hängt. Also ich bin Riesenfan von kleinen Texten, die nicht zu lang sind. Die konsumiere ich selber unglaublich gerne.
Und auch nicht irgendwelche QR-Codes, wo ich erstmal das Handy dran halten muss, sondern wirklich den Text neben das Bild.
Nee, vor allem, wenn ich diese QR-Codes abscanne, kommt ja das Sicherheitspersonal sofort und denkt, ich würde das Bild abfotografieren, wenn ich es nicht darf. Also das ist ja teilweise wirklich in Museen so, dass die armen Security-Leute dadurch total gegängelt werden, weil abscannen ist okay, aber ein bisschen das Handy hochnehmen und fotografieren plötzlich nicht mehr. Ich bin nicht so ein Fan von QR-Codes, aber das ist vielleicht auch einfach nur mein Spleen.
Aber das Fotografieren ist ja jetzt immer häufiger erlaubt. Ich glaube, gerade Frankfurter Städel war da ganz vorne mit dabei und hat gesagt, die Leute sollen das ruhig fotografieren dürfen. Wir digitalisieren auch alles, was wir in der Sammlung haben und zeigen das. Das muss im Grunde heute so sein, weil viele, glaube ich, erst hinterher so richtig sehen, was sie da gesehen haben, wenn sie sich dann ihre Handyfotos angucken.
Ja, es stimmt wahrscheinlich, ne? Und dadurch wird es halt shareable, also damit kann man es irgendwie auf Social Media teilen. Ich finde es schon teilweise schade, weil ich merke, ich stehe selber teilweise sehr, sehr lange vor einem Bild. Also ich glaube auch, dass wirklich Leute denken so, okay, der Typ hat einfach einen Schaden, so der steht seit 20 Minuten vor diesem Bild. Aber wenn man sehr lange ein Bild und sehr intensiv anguckt, sieht man immer wieder neue Aspekte. Und das finde ich so faszinierend. Es gab im Städel-Museum ein Bild von Segantini. Das ist so eine Schafherde, ja? Eben, es ist eine Schafherde, aber ich bin jahrelang an diesem Bild vorbeigelaufen, bis ich immer gesehen habe, krass, da sind Schafe drauf. Ich habe das nicht gesehen, obwohl die relativ zentral sind, aber es ist so eine fisselige Malweise, dass man die nicht sofort sieht. Und das ist etwas, was ich bei Führungen, wenn ich die selber gegeben habe, immer gesehen habe, wie schön es ist, von Menschen auch den Blick zu lenken und zu sagen, guck mal hier, guck mal da, dann fällt dir dieses Detail auf und guck mal hier, die gucken einander so an oder so. Also so ganz viele schöne, spannende Details. Und das geht unter, wenn ich nur hingehe, Handyfoto und mich umdrehe und abhaue. Wie das bei der Mona Lisa der Extremfall ist. Da fällt zum Beispiel, glaube ich, kaum jemandem auf, dass die Mona Lisa gar keine Augenbrauen hat. So, das fällt niemandem auf, weil alle nur dieses Foto machen, aber niemand guckt wirklich hin. Und das ist ja eigentlich das Schöne, dass Kunst uns beibringt, richtig hinzugucken. Das ist ja auch ein Skill, den man dann in ganz, ganz vielen Bereichen anwenden kann. Genau hinzugucken ist sehr, sehr gut in fast jedem Beruf.
Deswegen wäre eigentlich auch der Tipp für alle, die in der Nähe ein schönes Kunstmuseum haben, Dauerkarte besorgen und einfach alle 2-3 Wochen hingehen, sich vor ein Bild setzen und das mal ganz in Ruhe eine halbe Stunde angucken. Es ist unglaublich, was man da drin alles entdecken kann. Einerseits ist die Digitalisierung ganz wichtig von Kunst, dass ich das mir vorher im Netz angucken kann, dass ich auf Instagram was sehen kann und. Andererseits, und das ist ja auch die Hoffnung, glaube ich, von allen, die in den Museen arbeiten und für die Museen kämpfen, dass der Reiz des Originals in dieser digitalen Bilderflut hoffentlich zunimmt, dass es einfach viel toller ist, vor dem echten Van Gogh zu sitzen, ihn irgendwo im Netz zu sehen. Und wenn ich dann noch vielleicht erzählt kriege, dass dieser fette Farbklecks da vorne auch nach 100 Jahren innen noch nicht ganz ausgetrocknet ist, wie man mir in einem Museum erzählt hat, dann guckt man nochmal anders hin. Ist das so? Sie sind ja ein junger Mensch. Also glauben Sie, dass das gerade die junge Generation irgendwann sagen wird, ich brauche das Original? Oder sind die immer nur mit den digitalen, flachen Dingern zufrieden?
Also erstmal danke, dass Sie mich noch als jung bezeichnen. Das ist sehr nett.
Das kommt immer auf die Perspektive
an. Ich mit 34 fühle ich mich nicht mehr so jung. Aber gut. Nein, ich glaube auch, es gibt schon Werke, wo ich teilweise denke, ja gut, komm, das Original braucht es nicht. Oder sagen wir mal, die digitale Abbildung kommt sehr nah dran. Das Original braucht es immer. Aber es gibt dann schon so Werke, vielleicht ist Yves Klein ein sehr gutes Beispiel, der hat komplett blaue Bilder gemalt. Also wirklich nur einfach eine Monochrom, das heißt eine Farbe blau. So, wenn ich das auf meinem Handybildschirm sehe, denke ich, na gut, das sieht aus wie bei Paint-Steuerung, also Rechtsklick und einfach blau eingefärbt. Wenn ich aber vor dem Original stehe, sehe ich, dass dieses Blau, niemand am Museum, wir hatten einen im Städel, in Yves Klein, niemand konnte daran vorbeigehen. Das zieht einen sofort rein, weil dieses Blau im Original so viel intensiver ist. Und es macht auch einen Unterschied, ob ich das auf so einem kleinen, keine Ahnung, 12 Zentimeter langen Handy-Display habe oder ob das ein 2x3-Meter-Bild ist. Das ist ein gigantischer Unterschied. Und dann wurde dieses Blau ja von Yves Klein auch als Farbpigment aufgetragen. Also er hat es nicht mit Öl vermischt, sondern das ist reine Pulver, was er mit einem sehr aufwendigen Prozess auf der Leinwand aufgebracht hat. Das heißt, das leuchtet auch nochmal viel krasser. Und solche Werke im Original zu sehen, ist unglaublich. Das kann eine digitale Abbildung nicht ersetzen. Oder ein Van Gogh wirklich zu verstehen, wie der gemalt hat, dass der eben die Farbe sehr dick aufgetragen hat. Da ist es dann schön beim Original auch mal nicht nur von vorne, sondern sich das auch von der Seite anzugucken und zu sehen, ah, das ist Farbe, die ist richtig dynamisch und dick aufgetragen. Also insofern hoffe ich, dass die junge, damit meine ich die Generation nach mir, also die super junge Generation, das Original nicht vergisst, sondern die Qualität weiterhin zu schätzen weiß und nicht denkt, eine digitale Abbildung ersetzt das Original komplett, weil das tut es in den meisten Fällen nicht.
Dazu kommt ja dann, wie es gehängt wird. Auch da ist in den Museen ja sehr, sehr viel passiert, dass mit Irritationen gearbeitet wird, dass auf einmal was ganz Modernes in einem Raum mit Impressionisten drin ist und es korrespondiert in der Regel so, dass man es gar nicht erklären muss, warum das was miteinander zu tun hat. Wie finden Sie das? Es gibt ja auch nach wie vor Museen, die so ganz klassisch, didaktisch, so wie es die Schule vorschreibt und das kunstgeschichtliche Studium, ihre Bilder hängen. Das ist eigentlich öde, oder?
Also ich finde, das zu brechen ist ein Traum. Das hat in Dresden, die Albertinum hat das gemacht. Wiley heißt der, ein Maler, glaube ich, mit Nachnamen. Das sind einfach nur als Beispiel, wie man die alten Meister plötzlich brechen kann. Man kommt rein und denkt, ah ja, okay, klar, 18. Jahrhundert, alles alte weiße Männer, alles in solchen Herrschaftsposen, hat man 100-mal gesehen. Und plötzlich hängt ein Schwarzer da drin, in der gleichen Pose, offensichtlich ein Werk, keine Ahnung, 2017 oder so, und das bricht alles, dass man plötzlich, oh, was für ein Move, das dazwischen zu hängen und ein Statement auch zu setzen damit und genau diesen gängigen Blick, den man hat, zu brechen, das finde ich großartig. Also ich finde, durch Hängung kann man ganz, ganz viel Frische reinbringen, macht ja auch zum Beispiel die Staatsgalerie Stuttgart macht das ja auch viel, dass sie modernere Sachen unter die alten Meister hängen. Großartig. Hm. Viel, viel mehr, finde ich super.
Noch ein Beispiel in Mannheim, Kunsthalle, ist auch Kunstmuseum Mannheim, wunderbar. Riesige, schwere Werke von Anselm Kiefer in einem Raum, 3 Riesenbilder, auch fast dreidimensional und dann ein ganz kleiner Caspar David Friedrich. Und man muss überhaupt nicht erklären, warum das wunderbar zusammenpasst. Schon zu spüren, dass der Friedrich bestehen kann neben diesen gigantischen Kiefers und wie das miteinander korrespondiert, das ist eben, ich habe so den Eindruck, da wird man hingeführt, dass Kunst was ist, was man spüren kann und spüren sollte und sich einfach drauf einlassen muss und da muss man auch nichts mehr erklären. Dann ist sogar Jakob Schwertfeger überflüssig.
Ja. Aber die Hängung ist wirklich großartig. Ich habe die auch gesehen und mit meiner Mutter und ich war völlig hin und weg. Das war großartig. Manchmal gibt's aber auch Werke, die sich gar nicht vertragen, ne? Also, dass man im Museum dann Werke hängt und dann stellt man sich das alles toll vor und hängt die nebeneinander und merkt, nee, die beißen sich, die gucken sich irgendwie, plötzlich ist so jemand, der irgendwie links wütend aus dem Bild guckt, ist ein tolles Bild, aber wenn der plötzlich das Bild daneben wütend anguckt, dann wirkt das plötzlich gar nicht mehr. Sowas gibt's ja auch.
Haben Sie ein Lieblingsmuseum?
Boah, das ist wie ein Koch zu fragen, was das Lieblingsessen ist.
Ich wollte einfach auch mal die Frage stellen, weil ich werde das immer gefragt.
Oh Gott, furchtbar, dann tun Sie mir ja tierisch leid. Das ist eine schreckliche Frage. Also das Kunsthaus Zürich ist ganz toll.
Sind wir uns einig, ja.
Sehr gut, ja, da war ich letztens nochmal, das ist wirklich überragend. Also einfach, was da hängt, wie viel es ist und wie toll das gehängt ist. Und ein Museum zum Beispiel, das ist jetzt eines meiner Lieblingsmuseen, ist in Saarbrücken. Das Museum für moderne Kunst. Genau, Sie gucken nämlich erstaunt, tun alle, weil niemand denkt, ach, die Frau hier im Publikum, ah, hier sind Saarland-Fans. Großartig, das wusste ich nicht, dass hier eine Saarland-Fanbase vor Ort ist. Ja, perfekt, dann habe ich mir super bei euch eingeschleimt. Genau, das Museum für moderne Kunst im Saarland, also in Saarbrücken, ist großartig. Es ist wirklich ein toller Bau, tolle Sammlung. Und da war ich irgendwie bei einem Auftritt und war danach, hatte ich noch irgendwie einen Tag Zeit und war völlig überrascht. Ich war um Punkt 10 Uhr morgens da und der Einzige für 2 Stunden in diesem Museum und hatte eine ganz tolle Zeit.
Guter Tipp, da waren wir noch nicht. Muss ich mal hingehen. Auftritte. Gutes Stichwort, denn da müssen wir natürlich auch noch drüber sprechen. Haben Sie ein bestimmtes Ritual, bevor Sie auf die Bühne gehen, wie so viele Bühnenkünstler, die sich irgendwie motivieren, bevor es dann losgeht?
Nee, ich gehe aufs Klo. Ich muss schrecklich oft auf Toilette, bevor ich auf die Bühne gehe. Das ist vielleicht mein Ritual. Nee, manchmal sammle ich mich nochmal, gehe vor allen Dingen, also gerade wenn ich mein Soloprogramm spiele, dann bin ich ja 1,5 Stunden am Stück quasi auf der Bühne, gehe ich mal den Anfang nochmal durch, weil ich da immer Angst habe, ich würde irgendwie den Anfang vergessen, was totaler Quatsch ist. Manchmal putze ich mir noch die Zähne, weil meine Freundin, die ist auch Kabarettistin, mir gesagt hat, das machen Kabarettisten so. Manchmal mache ich es dann irgendwie, aber nein, ich habe nicht so richtig ein Ritual.
Was ich bei Kabarettisten unglaublich finde, ist diese Fähigkeit, sich Texte zu merken. Ich meine, es gibt ja die, die ein bisschen improvisieren. Es gibt auch viele, die ganz exakt, glaube ich, an ihren Texten dran sind. Manche lösen das so wie Dietmar Wischmeier, der tatsächlich dann auch Texte liest und zwischendurch dann ein bisschen frei macht. Wie können Sie sich das merken, den Stoff für 1,5 Stunden?
Naja, so ein Soloprogramm habe ich jetzt 1,5 Jahre lang entwickelt, ne? Also das ist ja, was Lustiges schreiben ist nicht so easy, weil das schreibe ich zu Hause, ja, und ich finde das lustig, aber dann gehe ich auf die Bühne und merke, nee, niemand lacht. Und dann muss ich das umschreiben. Also das ist ja ein sehr langer Prozess. Und dann mache ich das immer so, dass ich das absatzweise, also quasi, ich habe das mehr oder weniger wirklich geschrieben und dann lerne ich das aber so auswendig, dass ich nur noch 2-mal drauf gucke. Ich habe es ja selber geschrieben, deswegen habe ich es parat. Dann lerne ich es so, dass es natürlich klingt, wie ein natürlicher Sprech. Es darf ja nicht so klingen, so hölzern, dass Leute denken, ah ja, okay, er tut so, als würde es sich gerade ausdenken, aber nein, hat er nicht. Und so lerne ich sukzessive auswendig, wobei dadurch, dass ich, also ich würde sagen, an einer 5-minütigen Bühnennummer schreibe ich mindestens 5-mal was um. Das heißt, manchmal stehe ich auf der Bühne und erzähle diese Witze und biege manchmal falsch ab in die vorvorletzte Version, weil ich mir die noch gemerkt habe. Das heißt, es ist im Prinzip wie ein Schauspieler, der sich ständig einen neuen Text merken muss. Das ist sehr anstrengend manchmal. Und ich glaube aber, nach und nach lernt man das auswendig, wobei ich auch auf der Bühne eine Setlist liegen habe mit Stichpunkten, falls ich rauskomme, dass ich immer grob noch wo reinkomme.
Habe ich auch immer.
Genau. Aber ich glaube, am Ende ist es einfach Übung und es ist ein lockeres Auswendiglernen. Ich muss ja nicht wortwörtlich, sondern es reicht ja zu wissen, dass die Pointe und die 2 Sätze vorher variiere ich dann manchmal ein bisschen.
Und funktioniert Publikum immer gleich? Also können Sie auf Natur vorhersagen, da werden die lachen, da werden die lachen, das ist immer ein bisschen schwierig? Oder ist es ein Riesenunterschied, ob ich in Berlin, in Hamburg oder in Stuttgart spiele?
Ich glaube, die Städte sind gar nicht so der Unterschied, sondern das Publikum, die Location, die Stimmung. Also um die Frage zu beantworten, nein, leider kann man das Publikum nie vorhersehen. Also es gab schon Situationen, man spricht in der Comedy von Bomben, das heißt, auf die Fresse fallen, niemand lacht. Das ist mir durchaus passiert und zwar oft. Das ist leider Teil des Jobs, zu scheitern. Also da gab es schon ganz, ganz schreckliche Situationen. Ich erinnere mich, da war mal ein Auftritt, da waren 700 Leute, da waren wir mit mehreren an einem Abend und alle waren vor mir dran, kamen von der Bühne und meinten, du kannst da rausgehen, die rasten komplett aus, die lieben alles. Du kannst machen, was du willst. Und dann kam ich raus und niemand hat gelacht. Und das war richtig schmerzhaft. Sowas passiert. Da muss man sich ein dickes Fell zulegen. Das ist Teil des Berufs. Es gibt aber schon Witze, die ich habe, wo ich weiß, das sind 100-prozentige. Also, die man dann so oft gemacht hat oder die, wo ich einfach merke, der ist vielleicht auch, wo ich selber denke, ja, das ist handwerklich gut gebaut, der funktioniert. So, da gibt's dann immer, die setze ich auch taktisch alle 2-3 Minuten mal, dass okay. Ich weiß, auch wenn ich, gerade Corona ist sehr schwierig, man verliert, das Publikum gerät nicht mehr in so einen Rausch und in so einen Flow, wie es vorher war oft. Das heißt, man verliert sie, das ist auch normal. Und dass man dann weiß, okay, aber keine Hektik, in 2 Minuten kommt dieser sehr gute Joke, dann kriege ich sie wieder.
Okay. Zum Beispiel, welcher funktioniert jetzt hier? Das muss ich jetzt nachfragen.
Das sind ja, ich erzähle ja, die Witze haben ja einen Aufbau von 2 Minuten. Das okay. Sind ja keine sogenannten ja. One-Liner. Nee, habe ich jetzt, also, ist ja furchtbar, ist ja noch viel schlimmer als die Frage nach meinem Lieblingsmuseum. Da müsste ich jetzt, glaube ich, richtig aufbauen und in meine okay, Bühnenpersona gut. rein. Ich habe nur einen Witz, den ich geschrieben habe auf Zugfahrten, weil ich gemerkt habe, es gibt keine kunsthistorischen Witze. Wie nennt man Feuer im Museum? Rembrandt. Ja. Ah, der ist halt auch richtig schlecht. Also das ist natürlich kein gutes Beispiel.
Ich finde es schön. Ich habe von verschiedenen Comedians gehört, dass eine Pause im Programm ganz wichtig ist, weil die Leute in der Pause sich austauschen, ob sie es witzig finden, erstens. Mhm. Zweitens ein Bier trinken und dann nach der Pause, nachdem ich also weiß, ich kann lachen, die anderen finden es auch gut, dann ganz anders drauf sind. Ist das tatsächlich so?
Ja, also ich würde auch, mein Humor ist eigentlich so für 1,5 Promille geschrieben, auf jeden Fall. nein, das ist es ist schon sehr praktisch, wenn die Leute sich nochmal erholen konnten und reingehen und dann auch, ich habe ja immer total Angst in meinem Soloprogramm, dass die Leute in der Pause gehen. Und wenn man dann auf die Bühne rauskommt und sieht, oh nee, geil, sind noch alle da, ist es auch sehr beruhigend. Und ich glaube auch, dass dadurch, dass sie sich in der Pause austauschen, auch das Wichtigste ist ja in der Comedy, sie müssen mich mögen. Du würdest niemals mit jemandem lachen, den du nicht magst. Das heißt, wenn sie sich da nochmal austauschen und man dann auch merkt, okay, sie sind mir jetzt wohlgesonnen, sie haben verstanden, wer bin ich, was ist meine Bühnenpersona, was ist mein Anliegen, was sind die Themen, wie ist der Humor, wenn sie all das mögen, ist die zweite Hälfte oft viel angenehmer. Also ich improvisiere da auch mehr, mache mehr Interaktion mit dem Publikum einfach, weil ich merke, jetzt sind sie warm. Das ist eigentlich wie Sport, man hat die Leute warm gespielt und jetzt geht's los.
Haben Sie noch Lampenfieber?
Ja, jedes Mal. Immer. Und ich glaube auch, das ist gut. Weil ich hatte 2-3 Mal Auftritte, wo ich kein Bauchkribbeln hatte und nicht aufgeregt war. Und die sind oft schiefgegangen, weil diese Aufgeregtheit, das setzt immer so Viertelstunde, halbe Stunde vorher ein, sorgt, glaube ich, für Konzentration und Fokus. Das ist schon natürlich auch fordernd, 1,5 Stunden den Text nicht zu vergessen, nicht aus der Ruhe zu kommen, eine Stimmung im Raum zu erkennen und zu halten. Und da ist schon gut, sich vorher einmal vernünftig zu fokussieren. Das tut eine Aufregung. Und als ich noch im Städelmuseum gearbeitet habe, da bin ich ja trotzdem dann 3-4 Mal die Woche abends aufgetreten. Das war herrlich, weil alle Probleme aus dem Büro oder so, die sind mit der Aufregung sofort weg. Man hat eigentlich einen komplett leeren Kopf. Also andere nehmen Drogen, ich gehe auf die Bühne und habe den Kopf genauso leer. Und das ist herrlich.
Was sagen denn die Kollegen aus dem Städel zu dem, was sie heute machen?
Ich glaube, die finden das gut. Wir haben ja gerade letzte Woche mit dem SWR im Städelmuseum gedreht und da kamen viele Kolleginnen und Kollegen vorbei und die haben sich, glaube ich, einfach gefreut, dass ich mal wieder da war. Und es war natürlich auch cool, dann zu sagen, ja, haha, ich bin zurückgekommen mit einem fetten Kamerateam. ich glaube, dass die das mögen. Ich habe jetzt nicht mehr mit so vielen Kontakt und frage die dann auch nicht, und wie findest du das, was ich mache? Aber ich habe das Gefühl, dass sie das eigentlich gut, also mögen und irgendwie auch spannend finden, weil es ja einfach was sehr anderes ist.
Und kommen jetzt nicht haufenweise Museen auf Sie zu und sagen, können Sie für uns nicht auch Instagram-Videos machen, 1 Minute über einzelne Werke aus unserem Haus, damit die Leute in Scharen strömen?
Noch nicht, aber nach diesem Interview natürlich, weil das dann ja alle gehört haben. SWR 2 ist ja der Radiosender. Nee, tatsächlich mache ich bisher nur Instagram-Videos für den Kunstpalast in Düsseldorf. Aber ich bin ehrlich gesagt sehr offen, das für mehr zu machen, einfach weil es mir auch selber Spaß macht, ne? Weil ich irgendwie denke, die Recherche schon allein macht mir Spaß, das vor der Kamera stehen ist und das Schneiden, also irgendwie alles macht mir Spaß, deswegen würde ich es gerne noch mehr machen, aber ansonsten mache ich es halt einfach selber für meinen Account.
Ganz am Ende noch 2 ganz banale Fragen, wenn Sie ein Kunstwerk, egal welches, mit nach Hause nehmen dürften, welches, nicht von hier, von der Art Karlsruhe, sondern überhaupt, welches wäre das?
Das werden meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Städel nicht gern hören, aber Saarlangarn von Emil Schumacher. Das ist einfach ein wunderschönes Bild, sehr abstrakt. Das hängt da. Leider werde ich es nicht bekommen können. Ich müsste vielleicht nochmal mit allen da im Städel reden, aber genau, das ist eines meiner absoluten Lieblingsbilder.
Und welchen Künstler, welche Künstlerin hätten Sie wahnsinnig gerne kennengelernt, lebend oder tot?
Helen Frankenthaler.
Wer ist das?
Das ist eine abstrakte Expressionistin, die war gleiche Riege wie Pollock und Rothko und so. Die war quasi einen ganz Ticken nachher, mit denen aber auch ausgestellt. Und die hat Leinwände so mit Farbe vollgegossen, dass sich die Leinwand so richtig vollgesogen hat damit. Und das sind auch wunderschöne abstrakte Bilder. Und ich finde, dass die Bilder haben eine solche Kraft. Zum Glück wird sie gerade wiederentdeckt. Ende des Jahres ist im Museum Folkwang auch eine Ausstellung von ihr. Und ich hätte, glaube ich, mit ihr gerne einfach gesprochen, wie sie... Diese Zeit war ja crazy, in der sie gelebt hat und ich finde sie einfach eine spannende, ich finde ihre Bilder so toll, deswegen wüsste ich gerne, wer sie so war.
Wir merken, Jakob Schwertfeger ist wirklich Kunst-Junkie. Vielen herzlichen Dank, Jakob Schwertfeger.
Vielen Dank.